Hallo und willkommen zum Gamondocast, der einzige Podcast, der den vollen Podcast verarbeitet und keine Abfälle hinterlässt. Ich bin Jan und ich wollte ganz kurz erklären, warum dieser Podcast, diese Episode vielleicht ein wenig anders klingt und nicht ganz in die Struktur unserer vorherigen Episoden passt. Das Problem ist, dass wir es leider nicht geschafft haben, aus organisatorischen Gründen uns zusammenzufinden in letzter Zeit, um einen neuen Podcast aufzunehmen. Aber der Vorteil ist, wenn wir uns zusammenfinden, um einen neuen Podcast aufzunehmen, dann reden wir auch sehr viel. So war es dann in der letzten Episode, wo wir eigentlich hauptsächlich uns als Thema vorgenommen hatten, über die aktuelle Marktsituation von Konsolen zu sprechen, dass wir da ziemlich weit abgeschwiffen sind und teilweise über etwas völlig anderes geredet haben, was wir dann am Ende rausgeschnitten haben, einfach aus zeitlichen Gründen und Gründen der Konsistenz sozusagen. Jetzt, wo wir ein wenig im Zugzwang sind, euch etwas Neues anzubieten, kommt uns das natürlich etwas gelegen. Aber ich möchte euch das jetzt nicht irgendwie als Resterampe oder als Abfall verkaufen. Ich fand das Thema, über das wir geredet haben, ganz interessant und fand auch das Gespräch ganz interessant. Und so bin ich im Endeffekt doch irgendwo froh, dass wir euch das jetzt präsentieren können. Es ist halt nur so, dass wir da natürlich jetzt keine übliche Einleitung oder sonst etwas anbieten können. Wer den letzten Podcast über die aktuelle Konsolenmarktsituation gehört hat, dem wird vielleicht auffallen, dass die ersten paar Minuten auch in dem anderen Podcast vertreten waren. Das hatte ich jetzt einfach aus Gründen gemacht, damit man einfacher in das Thema reinkommen kann. Aber danach geht es dann mit etwas, zumindest für euch, völlig Neuem weiter. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon mal und sage vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei dieser Episode.
Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Das Problem ist, du kannst mit 60 Frames zwar im Text angeben, aber ich sag mal, eine geile animierte Explosion sieht auf Screenshots oder auch in Werbetrailern einfach immer viel geiler aus. Und
Und Trailer kannst du halt in einer höheren Framerate immer noch laufen lassen, ja. Weil das ist halt so, du kannst halt damit mehr verkaufen mit der besseren Optik als mit der Framerate.
Das ist leider immer noch erschrecklich, finde ich tatsächlich, wie oftmals auch so Render-Trailer immer noch so gut laufen. Ich hatte das jetzt bei Beyond Good and Evil 2, wo ich eigentlich übelst geil drauf bin, also immer noch sehr, ich habe da echt Bock auf das Spiel und ich bin mal gespannt, was es überhaupt wird. Aber ich habe da mit Kumpels dann auch den Trailer gesehen von dem neuen, da ja auch nichts anderes als ein netter CGI-Trailer war, aber da kann alles bei rumkommen, ne? Da kann auch ein zwei Top-Down-Pixel-Shooter bei rumkommen, weiß man ja theoretisch nicht. Aber wie ein Kumpels schon gesagt hat, kauf ich mir, willst du mich verarschen? Du weißt doch nicht mal, was für ein Spiel das ist.
Ja, das ist halt so. Ich meine, du kannst halt ein Spiel mit Gameplay bewerben, wenn es noch kein Gameplay gibt oder ein vollständiges. Deswegen brauchst du halt Render-Trailer.
Aber die funktionieren.
Natürlich, deswegen kaufen Leute dann halt auch Spiele.
Und wo dann sich hinterher, was Gegrütze ist oder so.
Ja, es gibt aber auch brillant gute Render-Trailer. Ich würde jetzt hier gerne einen nennen, aber ich glaube, das ist von einem indizierten Spiel. Da waren die Leute echt, oder auch ich war auch ziemlich beeindruckt davon. Ich habe mir das Spiel allerdings nicht gekauft, weil, war wohl auch kein so nicht gutes Spiel.
Gut, ich will jetzt auch nicht komplett dagegen haten. Also so schöne, egal ob jetzt, also so coole Trailer oder so, da habe ich natürlich auch Bock drauf. So ist das nicht. Mm-hmm. Aber ich würde mir halt aufgrund des Trailers alleine jetzt keine verfrühte Kaufentscheidung schon treffen oder so.
Ja, also sollte man grundsätzlich nicht. Also man sollte halt... der gesunde Menschenverstand sollte eigentlich dazu nicht verleiten, irgendwelche Spiele vorzubestellen, sondern immer erst abzuwarten. Ja. Aber ja, ich kenne das ja selber. Ich habe auch jetzt ein paar Spiele mal vorbestellt gehabt. Das kommt immer häufiger vor und man wird so verleitet durch irgendwelche coolen Collectors Editions, die man dann die muss man vorbestellen, weil wenn das Spiel draußen ist, kriegt man dann keine Collector's Edition mehr, weil die dann ausverkauft. Es sei denn, das Spiel ist scheiße gewesen, dann gibt es tonnenweise von diesen Dingern. Apropos, man kriegt ja die Watch Dogs 2 Collector's Edition immer noch. Ich glaube, so für so um die 50 Euro. Oder so.
Oh, obwohl jetzt noch ein Watch Dogs 3 kommt?
Ja, ich weiß es nicht.
Eigentlich sehr traurig. Watch Dogs 2 ist ein sehr gutes Spiel.
Ist es so? Ich stand letztens kurz davor, das zu bestellen, als es auf 19 Euro gefallen ist. Dachte ich mir, ja,
Ich persönlich mag Watch Dogs 2, aber ich mochte auch Watch Dogs 1.
Ah, nee, Watch Dogs 1, das habe ich ja gespielt, das habe ich auch durchgespielt, aber das hat mir nicht ganz so zugesagt, fand ich. Ich habe mich dann am Ende ziemlich durchgequält.
Vito, das irgendwie. Ist, ja, bei mir auch.
Mir hat es nicht so getan, also.
Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Fluch der Fortsetzung. Also, klar, ein zweiter Teil kann alles besser machen und auch letztendlich ein komplett anderes Spiel sein, aber wenn mich der erste Teil schon nicht begeistert hat oder mir nicht gefallen hat, dann haben es einfach die Fortsetzungen und ungeachtet ihrer Qualität noch mal ein Stück schwerer, mich zu begeistern.
Naja, ich meine, bei Assassin's Creed 2, das war ein Riesenerfolg, nachdem Leute mit Assassin's Creed 1 oftmals nicht so warm wurden.
Ja,
das ist wohl wahr.
Das stimmt.
Ich würde gerne mal so ein Fass aufmachen, Fortsetzung generell.
Ja, gerne.
Denn im Grunde ist es ja so, dass wir alle lieber gerne individuelle Spiele hätten. Das heißt, eigentlich möchten wir nicht unbedingt immer eine Fortsetzung von einem Titel haben. Wird auch sehr oft irgendwie gemeckert, ja, hier Assassin's Creed 36 oder sowas. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass wir sehr oft einfach danach verlangen. Weil,
naja.
Also jetzt.
Leute sagen das. Leute sagen das. Leute wissen nicht, was sie wollen.
Ja, mal so ein Beispiel. Also es gibt einige Podcasts, die ich so auch höre, auch von so Gaming-Redakteuren oder auch Spiele-Redakteure, die halt Online-Magazinen irgendwelche Sachen schreiben, die meckern sehr gerne halt über Fortsetzungen. Das heißt, dass sie keine Fortsetzung haben möchten, sondern immer wieder lieber neuen Titel, irgendwas. Aber kommt irgendein neues Spiel raus, keine Ahnung, bei Watch Dogs war das ja auch sehr häufig der Fall, dann steht da irgendwo im Text, im zweiten Teil können sie es ja besser machen.
Es wird halt erwartet, aber die Wahrscheinlichkeit ist inzwischen auch sehr hoch, dass sich jedes halbwegs vernünftige Spiel eine Fortsetzung bekommt.
Ja, die werden ja so entwickelt, ich meine, du machst ein neues Franchise, um halt Fortsetzungen zu machen, weil das einfach günstiger für die Entwicklung ist.
Ja, und ich meine, es muss ja irgendwie so sein, dass es dann im zweiten Teil eventuell besser wird, weil es sind halt immer so ein wenig ungeprüfte Konzepte. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist da immer Mirror's Edge, was ich selber persönlich sehr mochte, was aber absolut durchgefallen ist. Ich kann mich noch erinnern, als das rausgekommen ist, dass dann die Leute lieber zu Fortsetzungen gegriffen haben, weil es dann eben hieß, das Spiel ist kurz, das Spiel hat da und da noch so kleinere Probleme und so weiter und so fort. Und das ist dann halt so ein wenig die Sache, wenn du ein Spiel neu entwickelst, dann ist das natürlich nicht von vornherein perfekt. Das ist eigentlich, ich wüsste da so gut wie kein Spiel, wo man das irgendwie sagen kann, dass das irgendwie eine vollkommene Neuentwicklung ist, die dann schon auf Anhieb perfekt war. Selbst vielleicht am ehesten von dem Hype, den es damals bekommen hat, vielleicht ein Demon's Souls oder so, aber selbst da ist dann ja Dark Souls und so wesentlich besser angekommen. Und das ist halt so die Sache. Ich glaube, das ist so auch ein wenig die Kritiker-Sache, beziehungsweise ich würde da auch zustimmen. Ich hätte auch lieber viele neue Spiele als Fortsetzungen, aber ich bin mir dann halt auch bewusst, dass das dann auch teilweise imperfekte Sachen mit Potenzial nach oben sind. Und das mögen Leute anscheinend nicht so. Und Leute mögen irgendwie das, was sie gewohnt sind. Ich meine, das hat man ja bei Call of Duty gemerkt, dass die Leute dann auf einmal nicht mehr diesen Weltraum-Shooter haben wollen. Auch wenn es meiner Meinung nach eine sehr inspirierte und interessante Idee war und auch interessante Setpieces zu bieten hatte, wollten sie halt irgendwie was anderes. Und wenn ich mir das jetzt so ansehe, von wegen die Multiplayer-Betas und so von diesem Zweiten Weltkrieg Call of Duty, das sieht dann alles schon so ein bisschen wieder sehr rückständig aus. Genauso wie das bisschen, was man von Singleplayer bisher gesehen hat, sieht halt genauso aus wie die ganzen Zweite Weltkriegs-Shooter, von denen es einstmals viel zu viele gab. Also die ganzen Kampagnen und so, das konnte ich schon so von der Nase aus erkennen, was da wiederkommt. Und aber Ja, wie gesagt, Leute wissen nicht so richtig, was sie wollen, quasi im Großen und Ganzen.
Das ist schon richtig. Sehr auch, ich meine, ich denke hier auch ganz gerne an Resident Evil. Die haben ja tatsächlich da auch neue Sachen ausprobiert. Also bei Resident Evil 4 war ja jetzt ziemlich anders zu den Vorgängern. Und jetzt hier Resident Evil 7 ist ja nochmal ganz anders. Aber sie schreiben ja trotzdem noch Resident Evil drauf. Ich meine, ich finde das okay jetzt bei der Resident Evil-Reihe. Bei manchen Spielen denke ich mir aber, hä, das ist ja eigentlich ein anderes Spiel. Da hätten sie eigentlich einen anderen Namen draufklatschen können.
Ich muss da zwei Sachen fielen mir dazu gerade eben noch ein. Also nur kurz als Randbemerkung, bei Mirror's Edge muss ich dazu sagen, ich liebe dieses Spiel abgöttlich. Ich habe es mir aber selber nicht für Vollpreis geholt, weil ich glaube, das ist einfach, wenn du dann ein 5-Stunden-Spiel hast, was vielleicht auch nicht so viel wie das Spiel wert hatte, wobei Mirror's Edge ein bisschen was hatte. Es ist schon ein bisschen schwer, ein 5-Stunden-Spiel, finde ich, für 60 € zu verkaufen. Klar, man sollte jetzt den Preis eines Spiels nicht nur mit der Spielzeit werten, die es insgesamt bietet. Aber ich fand, so sehr ich dieses Spiel auch liebe, aber es war halt, ist für das. Ich fand es halt ein bisschen schwer von der Spielzeit her, wirklich 60 € also gerechtfertigt anbieten zu können. Weshalb ich es auch erst, glaube ich, für 30 oder so gekauft habe, was mir dann auch angemessen erschien. Bei Call of Duty allerdings, ich finde das sehr interessant, beispielsweise jetzt nochmal wieder zurück zum Gewohnten. Einerseits ist das Zweite Weltkriegs-Setting ja schon sehr lange jetzt her, so dass es wieder mal ein bisschen dieses Back to the Roots wieder gleichzeitig was Neues und Erfrischendes ist. Andererseits, wenn ich zum Beispiel an meinen Neffen denke oder an seinen Klassenkameraden, die wohl teilweise einige extremst auf Call of Duty abgehen, wohlgemerkt so mit 12 oder so. Und für die ist das Zweite Weltkrieg-Setting was Neues noch nie da gewesen ist, weil die alten Call of Duties einfach schlicht und ergreifend nicht kennen. Das war halt noch vor ihrer Zeit, ne? Und da gibt es schon, glaube ich, einige von den Call of Duty-Fans, die vielleicht auch erst, auch wenn sie jetzt älter sind, erst aber mit den späteren Teilen zur Serie kamen, für die jetzt Zweiter Weltkrieg quasi praktisch neu ist. Also eine Neuerung ist. Und halt bei so einem langen Abstand ist Back to the Roots ja auch quasi wieder fast schon eine Art von marketingtechnischer Neuerung. Und deswegen kann ich da beim Call of Duty Beispiel gar nicht so beipflichten in dem Fall.
Ja, aber was du halt sagst bei Mirror's Edge, genau von dieser Denke kommen halt keine neuen interessanten Franchises.
so ist es halt, naja. Also ich meine jetzt auch, also ich meine die Spielzeit auf der einen Seite, andererseits kann man natürlich auch an einer Spielzeit keinen Preis hängen. Ich meine, siehe hier Rollenspiele, die 200 bis 300 Stunden
Ja,
dauern.
das ist klar, aber.
Aber ich weiß natürlich, was du meinst, aber tatsächlich, selbst wenn das Mirror's Edge länger gedauert hätte, ich glaube, das hätte sich damals nicht noch mehr verkauft. Also
Nee,
ich
das stimmt
hab's.
schon. Aber dann würde ich zumindest auch richtig jetzt rumhalten, so die blöden Leute, die wissen nicht, was sie wollen, so ein tolles Spiel haben sie jetzt nicht mitbekommen oder so. Ich sag mal so, die Spielzeit ist ein Grund, den ich tatsächlich am eigenen Leib nachvollziehen kann, zumindest.
Ja, also ich kann es natürlich auch verstehen. Man gibt halt natürlich sein hart verdientes Geld aus und man hat dann halt hier so ein paar eine Auswahl von Spielen und man möchte natürlich das Meiste aus seinem Geld rausholen. Muss natürlich dann, ja, das mit der längsten Spielzeit nicht unbedingt sein, aber das, was den meisten Leuten dann zusagt. Also ich weiß nicht genau, ich glaube, ich habe damals Mirror's Edge auch erst später gekauft. Ich weiß allerdings nicht mehr genau zu welchem Preis, aber ich fand es halt da, ich war damals echt baff von dem Spiel.
Ja, ich kann da auch lange von schwärmen. Also ich war auch total verliebt auch. Ich habe es auch zweimal durchgespielt. Also ich habe es auch das erste Mal als Pazifist durchgezockt.
Oh, ich auch, ich auch.
Und beim zweiten Mal, ich fand dann auch direkt danach nochmal weitergespielt, nämlich ohne diese Hilfsmarkierungen der Kanten und so weiter, die dann nicht mehr rot markiert
Ach,
werden.
dieses Runner's Vision, ne?
Genau, ohne Runner's Vision und ich war hin und weg. Also es hat so unglaublich viel Spaß gemacht und auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich dann doch mal auf dem VR-Zug mal aufspringe, fände ich ein Spiel wie Mirror's Edge dafür mega geil. Also es würde. Ich glaube,
Ja,
da
oh
würde
gut,
ich
das
mal
hätte.
kotzen, aber ich würde es so gerne ausprobieren.
Allein wegen der Höhe, ne, das
Oh
muss
ja.
unglaublich geil sein, das Gefühl. Ich meine, das kenne ich aber bei einigen VR-Spielen, wenn da irgendwas, wo es so tief abgeht, das wirkt dann viel, viel besser und intensiver und mit VR. Also, das wäre natürlich für Mirror's Edge natürlich super toll. Aber ich glaube, die Bewegungen wären einfach viel zu schnell, um das ist.
Ja. Da fällt mir aber noch was zur Fortsetzung ein. Ich hatte bei mir jetzt im Spielregal mal geschaut und musste auch echt feststellen, dass ich bei vielen Reihen, die ich dann auch generell selber mag, jetzt nicht nur hier und da mal ausprobiere, oftmals echt einen Teil immer übersprungen habe. Beispielsweise auch bei sowas wie Pikmin. Ich habe Pikmin 1 und Pikmin 3. Pikmin 2 habe ich mir nie angeguckt als Beispiel. Oder selbst bei Mass Effect habe ich nur Mass Effect 1, okay, hatte. Ich habe es den Anton letztens zu seinem Geburtstag noch als Beigift noch zu seinem Geschenk getan. Aber bei vielen Serien habe ich es, dass ich dann zum Beispiel nur den ersten und vielleicht, wenn das mehrere Teile, also den zweiten Teil habe ich selten bei den Spielen. Wenn, dann bin ich dann erst beim dritten Teil wieder mit reingestiegen. Weil, also ich habe von viel wirklich nur den ersten Teil dann, weil irgendwie der erste war was Neues, Erfrischendes. Der zweite, selbst wenn er verbessert war und auch wenn ich ein riesen Fan der Serie war, auch Metroid Prime habe ich zum Beispiel den zweiten Teil erst wesentlich später gespielt in dieser Trilogie und nicht damals. Egal wie gut der erste Teil mich begeistert hat und mich interessiert hat und egal wie verbessert der zweite Teil war mir dann, ich rede jetzt auch von Spielserien, die jetzt nicht jedes Jahr sogar kamen, sondern auch nur so alle 2 Jahre oder so oder vielleicht sogar alle 3 Jahre, der nächste Teil hat mich dann schon erstmal relativ kalt gelassen tatsächlich. Das ist dann der Teil danach, dann hatte ich wieder Bock drauf.
Tja, da bist du aber irgendwie voll auf dem falschen Dampfer, weil generell die zweiten Teile sind immer die besten von einer Spielereihe. Mass Effect 2 ist das beste Mass Effect. Quake 2 ist das beste Quake. Call of Duty 2 war wesentlich besser als Call of Duty 1 und wesentlich besser als Call of Duty 3.
Wobei ich bei Call of Duty zum Beispiel auch erst mit dem zweiten Teil eingestiegen bin damals. Und das ist nämlich jetzt auch wieder so der andere Punkt, wo ich mich frage. Ich glaube nicht, dass Fortsetzungsstories auch beispielsweise Assassin's Creed. Ich kenne auch keinen, der jeden Assassin's Creed Teil kauft, sondern die kaufen dann immer mal nach Lust und Laune ein und überspringen dann auch mal gerne mal ein oder zwei Teile. Und ich glaube auch, dass bei vielen Fortsetzungsstories, also es gibt auch eine Menge Spiele, wo ich erst bei Teil 2 angefangen habe, wo die Leute dann quasi, also ich glaube nicht, dass es immer dieselben sind, die dann alle, die den ersten Teil kaufen, kaufen den zweiten Teil, alle, die den zweiten Teil kaufen, kaufen den dritten Teil. Ich glaube schon, dass es unterschiedlichste, also Zielgruppen auch gibt, dass es dann auch Leute gibt, die dann erst auf den zweiten Teil aufmerksam werden, weil der erste Teil so gut war und dann auch direkt mit dem zweiten Teil einsteigen, vielleicht dann erst mit dem vierten Teil den nächsten Versuch mal wagen und den dritten dann auslassen und es da wiederum Leute gibt, die den ersten und nur den dritten gespielt haben oder sowas in dieser Richtung. Ich glaube schon, dass das bei Fortsetzungen sehr oft ist, dass das nicht immer dieselben Käufer sind, die die einzelnen Teile zocken.
Ja, ist es nicht auch so, dass eigentlich tatsächlich die Verkaufszahlen steigen mit fortlaufenden Nummern?
Ja.
Also bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, es gibt ja viele Leute, die den ersten Teil von irgendeinem Spiel nicht spielen, dann den zweiten aber nehmen, wenn der erste erfolgreich war.
Und es gibt ja auch eine Menge Leute, die ja auch nicht, wie gesagt, also gerade bei den ganz krassen Fortsetzungsstories, auch nicht jeden Teil mehr mitmachen.
Ja, also ich glaube auch, wie dein Beispiel hier, Assassin's Creed ist ja auch ein ganz gutes Beispiel davon. Also da kenne ich auch keinen, der jetzt wirklich alle Spiele gespielt hat. Ich habe jetzt tatsächlich nur Teil 2 und Teil 4 gespielt. Teil 2 fand ich jetzt nicht so gut, deswegen habe ich erstmal Ding, aber alle haben gesagt, Black Flag ist super. Da habe ich dann Black Flag gespielt und fand es tatsächlich auch super. Die anderen Teile habe ich jetzt auch nicht mehr gespielt. Nee. Jetzt vielleicht nochmal Origins, wenn das jetzt mal rauskommt und gut ist, dann werde ich da mal reinschauen.
Ach ja, und nochmal eine persönliche Meinung, fällt mir auch nochmal ein. Nicht immer ist der zweite Teil der geilste. Arkham City ist ein super cooles Spiel, aber ich finde Arkham Asylum 1000-mal geiler, wenn wir jetzt von die Batman
reinkommen. Ja, das ist richtig. Und es gibt generell Ausnahmen, aber das sind dann auch Ausnahmen.
Ja, also ich habe Bioshock 2 ausgelassen. Ich habe Bioshock 1 und Bioshock Infinite.
Bioshock 2 ist auch technisch gesehen kein richtiger zweiter Teil.
Er heißt aber 2.
Ja, aber das ist egal. Das ist egal, das müsstest du besser wissen.
Ja, man könnte es tatsächlich, ja, man kann es anders sehen.
Genauso Knights of the Old Republic 2 ist auch kein richtiges Knights of the Old Republic 2, aber das ist tatsächlich der Fall, dass Knights of the Old Republic 2 besser war als der erste Teil.
Wollte ich nämlich gerade sagen, tatsächlich, das gut mit ein paar Bugfixes, aber dann war das wirklich auch besser. Aber ich bin auch ein Obsidian, ich bin auch eine Obsidian-Fan-War, deswegen, ja, war klar, dass ich das besser finde.
Wurdet ihr denn mal von einer Fortsetzung wirklich richtig enttäuscht?
Ja. Öfters?
Öfters. Ja, nenn mir mal ein Beispiel.
Das aktuellste Beispiel ist Pac-Man Championship Edition 2. Das Spiel mag ich überhaupt nicht.
Teil 1 war gut.
Teil 1 war sehr gut. Also ich war nie ein Pac-Man-Fan. Ich konnte nie mit Pac-Man was anfangen, aber Pac-Man Championship Edition, beziehungsweise dann auch Pac-Man Championship Edition DX und so, das sind absolut fantastische Spiele. Das ist ein großartiges Spiel, eines der wenigen Xbox 360-Spiele, die ich zu 100% alle Achievements und so geholt habe. Das war nicht so toll. Wo wir bei Mirror's Edge sind, Mirror's Edge 2 habe ich bis heute nicht durch, weil es nicht mein Ding war, weil ich halt sehr enttäuscht war. Und das schiebe ich auch so ein wenig auf die Nichtkäufer von damals. Der zweite Teil, beziehungsweise der Reboot, ist dann halt ein sehr viel konventionelleres Spiel. Aber vieles, was ich an Mirror's Edge 1 gut fand, wurde dann halt so ein wenig rausgelassen. Insbesondere Mirror's Edge war sehr fantastisch mit seinen linearen Leveln, weil die Level nicht so super linear waren, sondern weil da auch so eine gewisse quasi Speedrunning-Ästhetik hinter war und es war halt sehr gut geskriptet und so, und jetzt hattest du halt diese Open-World-Sache und
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also ja, ich werde auch des Öfteren enttäuscht von zweiten Teilen von Spielen. Far Cry 2 kann ich auch bis heute nichts mit anfangen. Viele sehen das ja heutzutage als Kulttitel, aber das war einfach ein super anstrengendes Spiel, was dann auch teilweise sehr billig gewirkt hat, insbesondere bei so Spielchen wie angesichts dessen, dass sie nicht genug Platz auf den DVDs für die 360-Version hatten, wurden dann halt irgendwie alle Stimmen beschleunigt bzw. abgekürzt. Oh. Und das merkt man dann ein wenig.
Das wusste ich gar nicht.
Nee, das ist mir auch neu, das ist fies.
Das ist echt fies, ja.
Also es ist jetzt nicht so super auffällig und es kommt halt auch so ein bisschen damit einher, dass halt der afrikanische Akzent, wenn Englisch gesprochen wird, das ist halt sehr sehr schneller und sehr stockig, aber es waren dann halt auch wesentlich geringere Tonqualität und sowas. Und aber was halt hauptsächlich genervt hat, das Spiel ist halt unglaublich zeitaufwendig und anstrengend und du verbringst viel Zeit damit, gar nichts zu tun.
Naja, ist schon kacke. Naja, David, hast du irgendeine Fortsetzung, von der du enttäuscht worden bist?
Ja, ich musste ein bisschen länger überlegen, vor allem weil ich eben ja sehr selten wirklich stringente Fortsetzungen zu Hause habe.
Naja, du lässt den zweiten Teil immer aus, den wir gelernt haben.
Ja, ich habe aber tatsächlich ein paar, die mir jetzt einfallen. Also meine größte war, glaube ich, Perfect Dark Zero. Ich war ein riesiger Fan von Perfect Dark auf Nintendo 64. Dann auf der Xbox 360, als ich die hatte, war Perfect Dark Zero schon günstiger, hab's mir dann aber natürlich direkt besorgt. Und ich kam überhaupt nicht warm damit. Also ich hab's auch irgendwie, eins der wenigen Spiele, wo ich nach ein paar Leveln schon wirklich abgebrochen habe, einfach weil ich auch nicht mal absichtlich abgebrochen habe. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, es zu spielen. Das hat bei mir überhaupt nicht, also da war einfach der Wurm drin und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich habe es mir auch immer mal wieder versucht, dann doch mal anzugucken, aber es ging irgendwie nicht. Also das fand ich einfach nicht gut, tatsächlich. Und eine direkte Fortsetzung, was jetzt kein zweiter Teil ist, Resident Evil 5 im Vergleich zu Resident Evil 4. Das hat mir auch einfach nicht mehr so gefallen. Also da gibt es ja auch mehr als genug Gründe, die immer wieder aufgeführt werden. Auch irgendwie war das bei
mir. Nein, nennen Sie mir mal, weil ich habe es ehrlich gesagt nie so richtig verstanden. Also gut, Resident Evil 5 ist nicht so gut wie Resident Evil 4. Aber es war generell ziemlich gut. Also ja, es war eine sehr getreue Fortsetzung von Resident Evil 4.
Sagen wir mal so, es mag vielleicht einen halben Schritt weiter gegangen sein, in einem Weg, den Resident Evil 4 angefangen hat zu gehen. Aber bei Resident Evil 4 war irgendwo noch, es war halt was ganz Neues und hat aber für mich irgendwo noch, also vielleicht auch, weil man dann eben entweder größtenteils alleine unterwegs war, wenn ich jetzt mal die nervige Präsidententochter mal auslasse. Aber ja. Es hatte für mich viel mehr noch Schock- und Horror-Effekte. Einfach vielleicht auch mehr in Form von Paniksituationen, aber auch immer zwischendurch noch so richtig klassisches Survival-Horror-Feeling zwischenzeitlich war noch drin, sei es jetzt durch verregnete Nächte oder eben in dem Schloss.
Und, oder diesem riesigen Napoleon-Roboter, vor dem man wegrennen muss.
Ja, also die Panik war auch richtig gut in dem Spiel, meiner Meinung nach. Also da habe ich auch eben viel Schock eben durch Paniksituationen gehabt. Und es hatte trotzdem noch so ein bisschen in manchen Situationen noch mehr Look and Feel noch im Vergleich zu den alten Teilen, als es Resident Evil 5 dann hinterher hatte, was halt noch einen Schritt weiter mehr zum Koop-Shooter gegangen ist. Und das war, glaube ich, auch noch ein Problem. Es ging noch mal, finde ich, noch mal ein bisschen mehr in Richtung Shooter. Und dann noch im Koop-Modus, wo ich dann auch so das letzte bisschen Panik und Angst wegfiel bei mir. Und auch von der Szenerie wirkte es viel heller. Und es spielte sich für mich eher wie ein typischer, richtiger, klassischer Hau-drauf-Shooter, nur mit der Prämisse, dass ich nicht gleichzeitig laufen und zielen konnte, was irgendwie dann sich auch sehr fremd angefühlt hat. Also es hat bei mir genau, glaube ich, knapp die Grenze überschritten zu etwas, wo es für mich dann doch zu etwas völlig anderem wurde, obwohl es dann doch irgendwie natürlich in derselben Richtung ging, wie Resident Evil 4 schon gegangen ist. Also
da muss ich dir genau zustimmen. Also mir ging es halt genauso. Es war eigentlich dann, es war mir zu militärisch, muss ich sagen.
Ja, das kommt, das auch. Das ist bei mir auch ein riesiger Malus tatsächlich bei so Spielen, muss ich dazu sagen.
Das hatte nichts mehr von dieser, du bist dieser eine Typ, der jetzt hier mitten im Nirgendwo ist, in einem Dorf von irgendwelchen Verrückten, sondern du warst halt jetzt einfach ein Soldat mit Partner und hast dich einfach mit einem Maschinengewehr durch die Gegnermassen gemetzelt.
Genau so kam es mir. Also ganz genau so. Ansonsten noch nur als kleine Anekdote, im ersten Moment war es tatsächlich bei Batman Arkham City, weil ich habe damals auf der 360 Batman Arkham Asylum gesuchtet und später auf Steam habe ich mir beide Teile nochmal günstig geholt, also den ersten und den zweiten, habe den ersten nochmal durchgespielt und direkt den zweiten danach angefangen und die haben bei Arkham City eine ganz leichte Änderung im Timing beim Konterangriffen und so weiter gemacht, also vom Zeitfenster her, und ich hatte noch aktuell, weil ich sofort ohne Übergabe, also sofort in einem Rutsch dann nach dem ersten den zweiten reingeschmissen habe, hatte ich tatsächlich noch das alte Timing total im Fleisch und Blut übergegangen. Also ist bei mir im Fleisch und Blut übergegangen auch, auch ohne diese Hilfs. Also ich hatte es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad dann auch gespielt. Und dann spiele ich Arkham City und schaffe diese Scheiß quasi den ersten Kampf nicht, wo man als Bruce Wayne die Typen umlegt, weil ich dieses falsche Timing die ganze Zeit drin habe und ich glaube, ich 6-7 Versuche gebraucht habe, bis ich dieses Timing drin hatte und ich diesen scheiß Tutorial-Kampf deswegen nicht geschafft habe. Wo ich ausgerastet bin innerlich, weil ich dachte, wie kann das denn jetzt sein, dass ich einen scheiß Tutorial-Kampf im zweiten Teil nicht schaffe?
Ah, das muss ich sagen, ich hatte das Problem gar nicht. Ich habe die auch relativ kurz hintereinander gespielt, weil ich weiß nicht genau, wann das wurde. Arkham Asylum kam ja als PS Plus-Titel rein. Mhm. Und das hatte ich dann gespielt und ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel mir so gut gefällt, weil ich bin ja jetzt kein so Batman-Fan. Und aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da hatte ich mir dann tatsächlich dann auch Arkham City dann gekauft. Bei mir lag wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, weil ich das nicht direkt eingelegt habe, sondern es hat ja ein bisschen gedauert, bis ich dann gekauft habe. Daher ist die Zeitspanne ein bisschen. Aber da merkt man halt auch, dass das sogar PS Plus Leute dazu bringen kann, irgendwelche Spiele zu kaufen.
Ja, immerhin, ne? Da weiß man, warum Sony das macht.
Tja, ich war dort hauptsächlich kein Fan von Arkham City, hauptsächlich weil es Open World war. Ja, und das meiner Meinung nach nicht so richtig zu Batman passt, auch wenn ich revidieren muss, Arkham Knight hat das dann sehr viel besser hinbekommen, auch wenn Leute da jetzt meinen, das wäre das schlechtere Spiel von den beiden. Was meiner Meinung nach völliger Quatsch ist. Also da ist tatsächlich auch so eine Ausnahme. Naja gut, bei den Rocksteady Batman-Spielen ist tatsächlich der erste Teil der beste, aber danach kommt direkt der letzte Teil, der dritte oder vierte, je nachdem, wie man zählen möchte.
Ach, das Origins, das war ja dann nicht von Rocksteady, oder?
Origins war nicht von Rocksteady, ja. Von daher, je nachdem, wie man zählen möchte. Und mir hat halt damals das mit dem Open World nicht gefallen. Insbesondere, weil bei Arkham Asylum quasi das Pacing so exzellent war und du jetzt halt diesen ganzen Open World Müll hattest, der einerseits irgendwie langweilig war, weil es halt einfach nur sehr viel Puffer- und Beschäftigungstherapie ist und halt andererseits dann auch absolut nicht zur Figur Batman gepasst hat. Batman ist halt als Charakter dieser stoische, pragmatische Typ, der einfach macht Und da macht es halt keinen Sinn, wenn man stundenlang rumfliegt, um irgendwelche Nebenaufgaben zu lösen.
Das stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich finde so verschachteltes Level-Design wie eben Batman, Arkham Asylum oder auch Metroid Prime 1 und 2 oder auch eben Dark Souls oder Bloodborne, sowas ist für mich immer wesentlich geiler als quasi fast jede Open World, die man so
Absolut,
auftischen
absolut.
kann. Einfach.
Das stimmt, das stimmt. Da kann man auch mehr inszenatorisch machen,
Ja.
finde ich. Also wenn du eine Geschichte erzählen möchtest, ist Open World halt immer, naja, ein Flaschenhals.
Ja. Auch so diese ganzen kleinen Sachen, wie wenn du dann mal so Abkürzungen entdeckst oder auf einmal siehst, wie verschachtelt die Welt ist, weil du dann durch den Durchgang auf einmal da wieder rauskommst und diese Aha-Effekte, die du dabei hast, finde ich immer super.
Aber da kann man ja dann noch, würde man ja noch ein anderes Fass aufmachen, was Storytelling und so weiter
Das wäre
betrifft,
schon wieder ein
aber
eigener Podcast wert, auf jeden Fall.
genau. Ich finde auch, wir sollten noch einen Podcast über Resident Evil machen.
Ja, gerne, sehr, sehr
Da
gerne.
herrscht
Also.
bei mir noch sehr viel
Ja, auf jeden Fall bei mir auch. Also ein
Redebedarf.
großer Fan muss
Das
sein.
ist eh die seltsamste Serie von allen.
Ja, die hat sehr viel durchgemacht, so viele verschiedene Ableger auch noch. Ich meine, da gab es ja noch diese Shooter, Rail-Shooter und
Ich habe fast jeden gezockt, tatsächlich. Ich habe mir eine Menge Scheiße angetan damit.
auch die Online-Spiele für
Ja,
PS2.
die tatsächlich nicht. Ich hatte es aber mal.
Die Outbreak, ne?
Ja.
Aber auch nur, weil
Boah.
ich keine PlayStation 2 zu dem Zeitpunkt hatte.
Ah, wie fandet ihr denn Revelations und Revelations 2?
Tatsächlich jetzt nicht auf dem, also jetzt nicht im Vergleich, also ich sag mal so, diverse alte Teile finde ich immer noch besser, aber tatsächlich überraschend gut.
Geht mir genauso. Ich fand ich meine, Revelation 1 fand ich tatsächlich
Das gefiel mir auch.
sehr überraschend. Richtig,
Ja.
richtig gut. Also da war ich echt überrascht. So, ich meine, es war technisch jetzt nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. Kam ja auch, also gut, es war ja zuerst auf dem 3DS, ich habe
Ja,
es dann
war ein
nachher auf der
3DS-Port.
PlayStation gespielt. Und aber hey, das war echt gut. Das ist also atmosphärisch und man war wieder mal unterwegs. Man war da natürlich wieder öfters mal auch zu zweit unterwegs, aber hey, das hat mich echt überrascht, war echt gut.
Das hätte auch ein regulärer Teil sein können, also da wäre ich zufrieden gewesen. Ich habe es auch auf dem PC
Ja,
fast
ja,
gezockt.
ja, ja.
Ich war sehr, also vom, ich war, weil ich eben so wenig erwartet habe, war ich von Revelations 1 echt sehr beeindruckt dann tatsächlich, weil
Ja, geht
es.
mir genauso. Ich habe es nur mitgenommen, weil es günstig war und dachte mir,
Genau.
ja gut, und dann war es richtig gut. Es hat mich überrascht. Und Teil 2 war immer noch ganz okay.
Ja, würde
Fand ich
ich.
jetzt nicht mehr so gut wie der erste. Aber da war man halt viel zu oft zu zweit unterwegs, fand ich eigentlich beim zweiten Teil. War aber trotzdem immer noch ein guter Teil. Auch dieses episodische stand jetzt Resident Evil auch ganz gut.
Schließe ich mich an.
Ja, sollten sie noch einen dritten Teil machen?
Gerne.
Wäre ich dabei. Gibt es denn irgendeine Reihe, wo ihr meint, das dürfte auf gar keinen Fall noch eine weitere Fortsetzung bekommen?
Meiner Meinung nach Last of Us, was ich denke eine sehr kontroverse Meinung ist angesichts dessen, dass jetzt ein nächster Teil angekündigt wurde.
Ja.
Zugegebenermaßen, ich bin gespannt auf den nächsten Teil, aber halt storytechnisch war Last of Us eine sehr runde, in sich geschlossene Sache und abgesehen von der Erweiterung, die ganz okay war, habe ich da auch nie den Bedarf gehabt, irgendwie zu sehen, wie es weitergeht.
Sehe ich tatsächlich genauso. Ich meine, das Ding stand schön für sich alleine. Das verdient keine Fortsetzung. Also es bräuchte es überhaupt nicht. Natürlich bin ich auch gespannt auf den neuen Teil, auf Part 2. Einfach nur, weil ich Teil 1 so richtig geil fand. Aber da denke ich mir, also jetzt hier auch bei Horizon Zero Dawn. Ich meine, gut, da kann ich mir eine Fortsetzung noch eher vorstellen als bei Last of Us, aber ich finde auch, braucht man nicht. Also macht doch mal was Neues statt eine Fortsetzung. Den Spruch von eben nochmal aufzugreifen. Jedenfalls, tatsächlich sehe ich das genauso. Last of Us bräuchte ich jetzt nicht. Und das ist ein guter Titel. Ich hatte jetzt bei der Frage eher so an schlechte Titel gedacht. So, keine Ahnung. Fällt mir jetzt auch
Ja gut,
kein
sämtliche
Klappertitel
Titel,
ein.
die mir nicht gefallen, brauchen keine Fortsetzung. Das ist halt, ne?
Ja, ich sehe das vielleicht nochmal, ich sehe das ein Stück weit lockerer. Gerade wenn ein Spiel in sich total gut abgeschlossen ist, vielleicht finde ich es jetzt, kann ruhig mal eine Fortsetzung haben, muss man sich dann ja quasi nicht antun. Okay, ich sehe das natürlich jetzt aus dem Punkt, dass ich mir vielleicht sowieso nicht immer jede Fortsetzung kaufe. Aber vielleicht auch, weil ich Comicleser bin und damit so viel Schindluder ertragen musste mit einigen geliebten Serien oder abgeschlossenen Stories, die dann wieder doch mal weitergeführt wurden als Cash Grab, dass ich mir dann irgendwann dachte, ach, was soll's eigentlich? Sollen die doch mal machen? Ich muss es mir ja nicht antun und für mich bleibt es dann halt eine abgeschlossene Geschichte. Und so sehe ich das eigentlich auch bei Videospielen inzwischen. Also sollen die machen, wenn die scheiße ist, dann tut es mir ein bisschen weh, weil dann, generell das Ansehen der neu, weil es jetzt eine Reihe ist und dann auch das Ansehen des ersten Teils ein bisschen vielleicht schadet, aber letzten Endes gesehen, ich muss es mir nicht antun und es macht mir ja nicht den ersten Teil kaputt.
Ja, ja. Es gibt einen Entwickler, der halt eigentlich so gut wie keine Fortsetzung macht, der natürlich jetzt aktuell wieder in den Medien ist, weil er eine Fortsetzung macht. Ich meine jetzt Suda Goichi, also Suda 51, der mit Lollipop Chainsaw oder Shadows of the Damned und der hat super viele Titel gemacht, Killer 7 und so weiter, aber immer nur einen Teil.
Nein.
Ja, hier No More Heroes hat Fortsetzungen bekommen.
Genau.
Wie gesagt, der macht jetzt aktuell ja auch noch mal eine Fortsetzung von No More Heroes, aber er hat super viele Titel rausgebracht, die jetzt tatsächlich keine Fortsetzung bekommen haben, die einfach in sich abgeschlossen sind, was ich eigentlich auch richtig gut finde. Allerdings glaube ich eher, dass es keine Fortsetzung gab, weil die Spiele meistens sich nicht so gut verkauft haben. Weiß man allerdings nicht genau. Hättest du Lollipop Chainsaw, da würde ich mir eine Fortsetzung mal von wünschen. Also da kann man noch einiges rausholen, gerade aus dem Gameplay, das kann man noch immer noch weiter auf die Spitze treiben. Fand ich damals richtig, richtig geil. Wäre mal cool, wenn da nochmal was kommen würde. Oder ein ähnliches Spiel mit einem ähnlichen Gameplay. Habt ihr Lollipop Chainsaw gespielt?
Yep.
Kennt ihr das Spiel?
Ja, ja, ich habe es gespielt. Ich hatte es, glaube ich, damals irgendwie ausgeliehen, videotheektechnisch oder so. Mhm. Quasi das erste Drittel oder vielleicht die erste Hälfte hat mir überhaupt nicht gefallen. Weil Gameplay und so war, hat mir alles, Gameplay fand ich fürchterlich träge und so. Aber dann, das ist ein Spiel, was dann tatsächlich in der zweiten Hälfte sehr viel besser ist. Insbesondere, weil man dann zu dem Zeitpunkt auch genug freigeschaltet hat, dass es sich dann auf einmal sehr viel besser spielt. Und weil es dann auch wesentlich unterhaltsamer war, wie weit das eskaliert ist, als die Grundstory, die zwar ein wenig bekloppt war, aber dann halt auch ein wenig...
Ja, ja. Ja, das war das Problem, dass man am Anfang tatsächlich erstmal die Moves freispielen muss, damit du überhaupt dich vernünftig bewegen kannst. Das war halt so ein bisschen, da haben die wahrscheinlich viel zu viel rausgeschnitten aus dem normalen Gameplay, dass man dann freispielen musste, dass das halt tatsächlich am Anfang relativ träge war. Hat man das aber einmal gemacht, hast du dann so geile Kombos drauf gehabt, keine Ahnung. Und die Gegner waren auch super kreativ. Also ich hier gerade der Erste, der halt einfach mit Schimpfworten geschrien hat, die sich dann natürlich aus Buchstaben, die virtuell auf dich zugeflogen kamen, oder der komische Wikinger. Einfach nur, ich hab's echt gemocht, also es war, ist immer noch einer meiner.
Wie gesagt, tatsächlich am Anfang überhaupt nicht gefallen, aber wenn man es dann tatsächlich durchschafft, ist es dann doch am Ende ein sehr gutes Spiel. Mhm. Eine von den wenigen Sachen, weil normalerweise bin ich kein Fan von so Leuten, die sagen so von wegen, oh, du musst erstmal irgendwie 20 Stunden spielen und dann wird's gut. So, das ist Quatsch. Wenn ein Spiel am Anfang schlecht ist, dann ist es irgendwie schlecht.
Ja,
und,
ja.
Ja, und so Lollipop Chainsaw ist da ein bisschen die Ausnahme, auch wenn ich da tatsächlich den Malus gebe, dass zumindest das erste Drittel oder so fürchterlich, fürchterlich träge und sehr schlecht zu spielen ist und ich kann es da auch keinem verübeln, wenn er da schon aufhört.
Ja, ja, ich bin ja auch einer, der ungern halt sich durch ein Spiel quält, weil irgendjemand gesagt hat, ja, ab dann wird's gut. Ist halt, naja.
Da fällt mir eine enttäuschende Fortsetzung wieder ein. Final Fantasy 13, das habe ich schon ganz verdrängt.
Oh, ja!
Das habe ich ganz verdrängt.
Ah, oh, ja, stimmt. Also, da war ich tatsächlich, ich meine, ich war nicht enttäuscht von der Fortsetzung, weil ich hatte zuvor nur Final Fantasy 7 mal gespielt. Allerdings habe ich es nicht durchgespielt, weil ich hatte das relativ jung gespielt. Habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Hat mir damals nicht gefallen. Ich wollte ein Actionspiel spielen. Ich dachte mir so, boah, alle reden davon. Ist bestimmt super cool. Und dann, was ist das? Rundenbasiert? Hä? Kapiere ich nicht raus. Und dann war halt, dann haben alle gesagt so, ja, die anderen Final Fantasy Teile sind alle so gut gewesen. Da dachte ich mir, ja gut, jetzt gibst du der Reihe nochmal eine Chance und ich habe Teil 13 gekauft.
Oh.
Ja, das war kein guter Einstieg.
Nee, ich glaube, da du und Final Fantasy, da wird nichts mehr draus, oder?
Ja, doch, ich habe mir nämlich jetzt danach dann das Remaster von Final Fantasy X geholt.
Ah, okay.
Und ich war maßlos begeistert von dem Titel. Es war auch das einzige Mal, das erste Mal nach unglaublich langer Zeit, dass ich für ein Spiel mal wieder eine Nacht durchgemacht habe. Das hatte ich ewig nicht gemacht und tatsächlich konnte ich mich von dem Spiel nicht losreißen, bis ich dann morgens gesehen habe, ach, die Sonne geht ja wieder auf. So hatte ich halt mal eine Nacht mal wieder nicht geschlafen. War lange her, seitdem ich das letzte Mal gemacht habe, aber Final Fantasy X hat mich dazu gebracht.
Ab und zu muss es dann auch mal wieder sein, wa?
Ja, das zeugt davon, wie geil das Spiel ist eigentlich. Das, ja. Obwohl es sicherlich auch da draußen Leute gibt, die Final Fantasy X nicht mögen. Ja, wollte gerade sagen, Jan.
Zu dem Thema Fortsetzungen, die man nicht braucht, Fortsetzungen, die man nicht braucht, hast du auch Final Fantasy X-2 gespielt?
Nee.
Lass es.
Ich habe von vielen gehört, es soll besser sein als Final Fantasy 13.
Ja, gut, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt leider nicht, obwohl ich ja auch eher so Gameplay-zentriert bin, fällt es mir jetzt schwer, das Gameplay objektiv bewerten zu können, weil mich einfach dieses irgendwie Drei Engel für Charlie meets Sailor Moon Setting irgendwie gar nicht mehr gefallen hat, wo du die drei Mädels spielst, die dann da irgendwie auch sehr, sehr klischeehaft sind.
Wandeln
in verschiedenen Kostümen, womit man dann neue Klassen hat und man verwandelt sich dann immer wieder und dann gibt's noch ein Plüschkostüm und hast du nicht gesehen. Das hat mich irgendwie ziemlich abgeturnt.
Doch, ich habe es tatsächlich auch gespielt. Also angespielt, muss man ja sagen. Ich habe es nicht durchgespielt, weil ich kam halt einfach auch nicht, ich kam darauf nicht klar. Also es war nicht mein Ding.
Und die war noch in einer J-Pop-Band oder irgendwie sowas.
So eine Idol-Group. Ja, das hat mich jetzt gar nicht so gestört, auch dass man jetzt hier diese drei Mädels spielt. Also ich habe sowieso lieber Mädels in meiner Party als Kerle, aber mir hat das Gameplay auch nicht ganz so zugesagt. Das war ja ganz anders, also das mit diesen Verwandeln und so weiter. Da kam ich nicht drauf klar, deswegen habe ich es nicht durchgespielt. Das war aber tatsächlich, glaube ich, auch eine Fortsetzung, die es nicht nötig gehabt hätte. Nö. Die Geschichte war erzählt und jetzt handelt es ja, glaube ich, davon, dass sie den Tidus suchen wollten und
passt. Wer will denn überhaupt finden? Kein. Ich meine, das gilt ja allgemein irgendwie für alle Final Fantasy Protagonisten, zumindest ab 7. Ich meine, ich mochte den 6. Teil, ich weiß nicht, ich schätze, Terra war da die Protagonistin?
Das ist im 6. Teil schwer. Irgendwie hatte der keine klassische Hauptfigur. Ich war ja auch lange Zeit davon überzeugt, dass der Dieb am Anfang, ich habe seinen Namen leider jetzt vergessen, die Hauptfigur war, aber irgendwie war es ja doch eher Terra, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Also irgendwie waren die alle gleich. Es war irgendwie so ein Ensemble-Spiel irgendwie. Ohne Klasse.
Aber zumindest, ich denke, das ist eine Sache, wo mir hoffentlich alle zustimmen. Ab Final Fantasy VII, der Protagonist ist irgendwie immer der schlimmste Charakter.
Also, ja, Zidane fand ich in Final Fantasy IX ganz, ganz witzig eigentlich.
War in Final Fantasy XIII jetzt nicht die Lightning die Hauptfigur?
Ja, die ganz schrecklich.
Ich fand die jetzt nicht so schlimm. Aber gut, die anderen Figuren waren jetzt tatsächlich ein bisschen besser.
Ja, ich sag mal so, die war auch so ein bisschen irgendwie sehr bemüht, in Final Fantasy VII Abklatsch zu sein, also Cloud-Abklatsch. Und den Final Fantasy IX fand ich die Hauptfigur tatsächlich gar nicht so nervig. Ich meine mich zu erinnern, sogar stellenweise ganz sympathisch, weil es so ein bisschen so ein Gaukler-Dieb oder sonst sowas in dieser Richtung ging, die Figur. Und in Final Fantasy XII, ich habe das Remaster nicht gespielt, sondern nur das damalige ein bisschen, da erinnere ich mich an die Hauptfigur ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Der ist A, unglaublich nervig und B, war der im originalen Konzept des Spiels überhaupt nicht vorgesehen. Aber Square hat gesagt, wir brauchen so eine Art Protagonisten.
Na super.
Ja, super. Und im Ende verliebt, keiner erinnert sich mehr dran. Oder wenn, dann nur negativ.
Er ist sehr nervig und es gibt tatsächlich längere Stellen innerhalb der Story, wo nichts wirklich mit ihm passiert.
Kann man ihn auch einfach wegnehmen.
Beziehungsweise die Story geht nicht wirklich von ihm, es geht nicht wirklich um ihn in der Story, auch wenn man da ja sagen muss, das würde ich bei Final Fantasy X genauso sehen, nur hat da der Protagonist die ganze Zeit behauptet, es wäre seine Geschichte. Es war nicht seine Geschichte.
Ja, das stimmt wohl. War auch nicht so. Naja.
Das Lustige ist auch tatsächlich, bei Final Fantasy X war es dann so, dass ich es relativ weit gespielt habe, auch wenn ich kein Fan von war. Ich habe es dann halt bis zu Xanakant oder so gespielt, was dann ja so ziemlich das Ende ist. Und kam da dann irgendwie nicht weiter. Und ich hatte es mir von einem Freund ausgeliehen, der tatsächlich hyper, super Fan von dem Spiel war. Und hatte dann irgendwie gesagt so, ja, jetzt wo ich so weit bin, will ich zumindest sehen, wie die Story endet. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich von ihm einen Spielstand übernommen hatte, was irgendwie schon das zweite New Game Plus war, wo er alle Charaktere fast auf Level Limit hatte. Und ich dann tatsächlich die letzten Parts vom Spiel einfach so durchgerannt bin, weil alle Charaktere so überpowered waren, dass sie alles vernichtet haben. Und ich dann gemerkt habe, dass das Ende auch nochmal besonderer Mist von Final Fantasy X war.
Ja, das war jetzt auch nicht so, das stimmt schon. Aber einige Kämpfe fand ich halt relativ cool. Also da gab es ja einige Bosskämpfe, wo man mal ein bisschen, ja, ich sag mal, nachdenken musste, was man macht. Also ich denke jetzt an diesen einen Gegner, wo man dann den Gegner heilen musste, damit man den Schaden zufügt. Oder diese Reflect-Zauber und so weiter. Das war schon.
Ja gut, das ist glaube ich auch so die Sache. Das muss man vielleicht erwähnen in meinem ich mag Final Fantasy X nicht, weil ich auch die meisten JRPGs nicht hasse. Nicht mag, genau wegen so einem blöden Kram, weil ich mag es nicht, wenn du irgendwie ein Kampfsystem hast und dann auf einmal komische Pseudo-Puzzle-Gegner, wo es dann eine sehr genaue Lösung für gibt. Weil ich meine, wenn man sich die Komplettlösung von vielen der Final Fantasies anguckt, dann ist das halt irgendwie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man es richtig macht, und das gefällt mir überhaupt nicht. Und von meinen geringen RPG-Erfahrungen hatte ich halt ursprünglich mit westlichen RPGs angefangen, wo da halt auch immer ein bisschen mehr Breite ist in taktischen Optionen und es halt immer ein bisschen ein taktischeres Spiel ist. Und darum mochte ich halt Final Fantasy X nicht und auch Final Fantasy VIII, was ich auch gespielt hatte. Aber bei Final Fantasy X kam dann halt noch hinzu, dass ich die Charaktere und die Story nicht mochte.
Weil ich sagen muss, jetzt im Vergleich, also ich finde tatsächlich, wenn ich jetzt, ich denke jetzt natürlich bei den westlichen Sachen so an die ganz alten Klassiker auch eher, da war das ja oftmals so, du hattest je nach Gruppenzusammenstellung bei bestimmten Gegnern auch nur wenige, sage ich jetzt mal, Optionen. Beziehungsweise bei bestimmten Gegnertypen hattest du, wie gesagt, je nach eigener Gruppenzusammenstellung auch nur ein oder zwei Optionen, wie du es richtig machen kannst. Eben abhängig von deiner.
Ja, aber du hattest eben diesen Aspekt mit Gruppenzusammenstellung, mit relativ freiem Leveln, womit sich Final Fantasy ja sowieso immer sehr schwer tut, mit seinen komischen Levelsystemen und.
Weil deswegen hat mich das zum Beispiel nie so gestört. Bei Final Fantasy hast du eben jetzt eine relativ starre Gruppe, das stimmt schon, und hast dadurch weniger Optionen, aber deswegen habe ich das deswegen eben als dieses Puzzlemäßige da gar nicht so, fand ich gar nicht so störend, weil das für mich einfach quasi die ganz klare Konsequenz aus einer festen Gruppenzusammenstellung quasi war und ich das deswegen nie weiter mir das hinterfragt hatte oder so.
Ja, wir sind auch Gegner meistens immer nur dann auch wirklich hängen geblieben, wenn es halt so eine Art Puzzle-Element dazu gab bei den Kämpfen. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, weil das sind dann so Sachen, mit denen man sich dann mit den Freunden unterhält. Ja, ach, hast du diesen Gegner gehabt? Boah, da komme ich nicht weiter. Ah, dann musst du dies und jenes machen. Das finde ich eigentlich relativ cool und ich mag das auch relativ gerne.
Ich sag mal, so ein paar Sachen sind auch meistens, nimmt man vielleicht auch gar nicht mehr dann als Puzzle-Element nach.
Ja,
wenn man Erfahrung hat beispielsweise. Im Gegenteil, es ist bei mir so bei einem JRPG, ich fuck mich dann jedes Mal ab, wenn ich einen untoten Gegner habe und ich den tatsächlich mit Heilzaubern entweder heile, weil ich automatisch dann immer, oh, ein Untoter, Heilzauber auf den drauf. Oder ich den gar nicht auswählen kann, sondern nur die eigenen Gruppenmitglieder bei Heilzaubern. Da fuck ich mich jedes Mal drüber ab.
Ja, das kenne ich. Das war jetzt glaube, bei Persona war das auch so, da konnte man gar nicht heilen auf die Gegner machen.
Nee, also sowas fuckt mich dann ab, weil ich mir immer denke, Untoter, wenn ich den heile, mache ich Schaden.
Ja, das ist, ja, ich kenne das auch hier von Disgaea zum Beispiel. Leute. Da gibt es ja auch dann Gegner, die Reverse-Damage haben. Das heißt, man muss die heilen, damit man denen Schaden zufügt. Und finde ich eigentlich immer relativ clever. Vor allem, weil man da ein bisschen nachdenken muss. Mhm. Finde ich immer ganz gut.
Ja, so ein bisschen so, du hast das System und innerhalb des Systems musst du ein bisschen tricksen und spielen. Also die reizen halt das eigene System damit ein bisschen aus, auch was taktische Möglichkeiten angeht.
Ja, oder du hast einen Gegner, der halt immun ist gegen physische oder magische Schaden, dass du quasi auf dich selbst quasi einen Reflect machst, damit der sich selbst wehtut.
Das finde ich cool. Das nutzt halt das Kampfsystem komplett aus.
Genau. Ja, aber da sind halt auch einige Spiele, insbesondere zum Beispiel Persona, sind auch meiner Meinung nach besser als Final Fantasy. Insbesondere, weil Persona ja dann auch irgendwie so aufgebaut ist, zumindest von dem, was ich über Persona 4 und Persona 5 weiß, quasi du suchst die Schwachstelle des Gegners und sobald du sie kennst, ist der Kampf mehr oder weniger vorbei. Während bei Final Fantasy zumindest 8 und 10, was ich gespielt habe, oft das Problem war, dass sich die Kämpfe trotzdem ewig hinziehen. Und ewig lange dauern, trotz dass du da irgendwie eine feste Taktik hast und da dann halt trotzdem noch über Stolperfallen kommst, insbesondere, das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich nur bei Final Fantasy Sachen gesehen habe, dass es dann auch Gegner gibt, die einfach sagen, oh, ich habe jetzt diesen Zauber, dass ihr alle sterbt und dann sterben alle. Außer sie hatten Reflex und so.
Das hatte ich bei Persona. Das hatte ich bei Persona häufiger mal.
Da kann ich mich nur an eine Instanz erinnern. Und,
ich hatte bei ich glaube, dem fünften Kapitel war das, glaube ich. Das war mit dem. Ich will jetzt hier auch keine anderen Leute spoilern. Jedenfalls hatte ich da dachte ich mir, boah, habe ich den falschen Schwierigkeitsgrad oder sowas? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin so oft gestorben, da bin ich bis zum Ende einer Stage gekommen, also bis zum Ende oder kurz davor und bin dann komplett, weil der Typ dann hat dann diese, ich weiß nicht, diese Toten-Ding gemacht. Und weil bei Persona ist es ja so, wenn der Hauptcharakter stirbt, ist Game Over. Da gibt's keine. Wenn andere sterben, kannst du die natürlich wiederbeleben, aber wenn der Hauptcharakter stirbt, ist vorbei. Und die Gegner gehen natürlich immer auf den Hauptcharakter bei mir drauf. Und trotzdem war es ein absolut phänomenal geniales Spiel. Persona 5 kann ich jedem empfehlen. Das ist ein saugeiles Rollenspiel, hat super viele coole Elemente und einen absolut geilen Artstyle, der fast alles schlägt. Also ich hoffe, da kannst du mir zustimmen, Jan.
Ja, nein, ich habe Persona 5 sehr gemocht. Das Einzige, was ich sagen muss, wovon ich ein bisschen enttäuscht war, war die Story, weil ich da halt Persona 4 da sehr viel interessanter fand. Aber dafür war bei Persona 4 das Gameplay nicht so toll.
Ja gut, irgendwo muss man Kompromiss machen. Gameplay oder Story?
Naja. Anscheinend.
Die Reihe finde ich grundsätzlich sehr gut. Also ich fand auch Persona 3 schon geil. Also von daher.
Habe ich nicht gespielt. Aber vielleicht sollte ich es mir. Du sagst, es ist gut, ne? Dann ja. Meinst du, das kann man heute noch spielen?
Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwer, weil jetzt aus der Erinnerung heraus, also Persona 4 und 5 fand ich schon wesentlich besser. Also es ist schon das Schlechtere von den beiden Spielen. Außerdem ist es immer schwer, wenn ich das sagen konnte. Ich kann tatsächlich auch Persona 1 und 2 heute noch spielen. Ich bin halt sehr schmerzfrei bei sowas.
Ja, ich im Grunde auch. Ich habe ja hier Star Ocean 3, ich glaube, letztes Jahr nachgeholt, nachdem ich das Star Ocean 5 war das? Das muss Star Ocean 5 gewesen sein. Gespielt habe, habe ich dann Star Ocean 3 vorher noch gespielt und durchgespielt. Da hat man am Anfang noch ein bisschen Probleme, weil es ja alles so ein bisschen eckig ist und so weiter. Aber wenn man einmal drin ist, dann ist man drin, dann geht's.
Ich sag mal so, reingucken lohnt sich. Ob man da jetzt am Ball bleiben möchte, muss man dann nochmal schauen. Also letzten Endes gesehen, Zeit ist begrenzt und Persona 4 und 5 sind damit schon zwei Spiele der Reihe, die sich wesentlich eher lohnen, in denen du ja auch extremst viel Zeit reinbuttern kannst und
ja, ich habe jetzt für Persona 5 150 Stunden gespielt.
Ich würde fast schon sagen, dass bei der Persona-Reihe reicht dann vielleicht im Zweifelsfall 4 und 5, wenn man mal Bock hat, vielleicht dann doch mal in den ersten beiden, weil die spielen sich halt immer noch mal einen Ticken ganz anders, weil 3 geht schon sehr erinnert mich schon, also vom Gameplay her, geht schon so ein bisschen wie 4, nur ein schlechter, fand ich zumindest. Oder vielleicht ansonsten eher mal in die Spin-Offs oder in die allgemein in die Shin Megami Tensei-Reihe mal reingucken. Ist vielleicht ein bisschen spannender als mit Persona 3. Wobei, die Charaktere waren auch interessant, waren halt andere Charaktere. Es gab, glaube ich, sogar auf dem ersten Spin-Off, wo Persona 4 und 3 Charaktere aufeinandertreffen und sowas. Also von daher muss man selber mal wissen. Also ich weiß nicht, ob ich da direkt eine Empfehlung geben würde, obwohl es ein gutes Spiel natürlich ist.